Wir gehen zurzeit gerade Vers für Vers durch das Matthäusevangelium am Sonntagmorgen. Und wir sind heute Morgen im Kapitel 13. Nach all diesen Konfrontationen mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten und dann mit seiner eigenen Familie, diese Dinge, die wir im Kapitel 12 gesehen haben, heißt es jetzt im Kapitel 13 im Vers 1, an jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Schiff stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Damals sind die Lehrer gesessen und die Zuhörer sind gestanden. Wir dürfen beide sitzen. Heute Morgen. Ist gut für euch, hä? Jesus saß dort auf dem Boot und es war wie so ein natürliches Amphitheater vielleicht. Vielleicht ist das Ufer so ein bisschen abfallend gewesen und das Wasser hat wie ein Verstärker gewirkt für Jesus. War eine gute Akustik dort. Also Jesus sitzt jetzt auf dem See in dem Boot und das Ufer ist bevölkert mit den Volksmassen, die da rumstehen und zuhören. Vers 3, und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen. Kapitel 13 ist ein Kapitel voll mit Gleichnissen. Genau genommen werden wir 8 Gleichnisse sehen in diesem Kapitel. Das Thema ist das Reich der Himmel. Die ersten 4 Gleichnisse spricht Jesus zu der Volksmenge am See. Und dann wird Jesus sich zurückziehen mit seinen Jüngern in ein Haus. Und er wird den Jüngern 2 der Gleichnisse auslegen, die er erzählt hat, und er wird ihnen 4 weitere Gleichnisse erzählen. In den ersten 4 Gleichnissen, die er den Volksmengen erzählt, da geht es um Offenbarungen über das Himmelreich aus menschlicher Perspektive. Mehr so der äußere, sichtbare Aspekt am Reich Gottes. In den zweiten 4 Gleichnissen sehen wir mehr Offenbarungen über das Himmelreich, mehr aus der Perspektive von Gott. Da geht es mehr um das Interne, um das Geistliche, um das Nichtsichtbare. Heute schauen wir uns das Gleichnis vom Seemann an. Oder wir könnten vielleicht besser sagen, das Gleichnis von den unterschiedlichen Böden. Dieses Gleichnis ist auch eine Art Einleitung in das Thema. Es zeigt uns, wie Menschen Teil vom Himmelreich werden oder sehen auch Gottes Methode, wie er sein Reich ausbreitet. Was ist ein Gleichnis? Irgendjemand hat es mal so definiert. Ein Gleichnis ist eine irdische Geschichte, die eine himmlische Wahrheit erzählt. Das ist eine ganz gute Definition. Eine irdische Geschichte, die eine himmlische Wahrheit erzählt. Bei einem Gleichnis wird etwas Sichtbares, etwas Materielles, etwas Vertrautes genommen und es dient als Illustration für etwas Unsichtbares, für etwas Geistliches, für etwas, was vielleicht schwer verständlich ist. Das Ziel von einem Gleichnis ist, das Verständnis von einer Lehre oder von einer Wahrheit zu erleichtern. Einfach ein Bild, was man für eine geistliche Wahrheit vor Augen malt. Also lesen wir. In Vers 3 weiter. Er redete vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus zu sehen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Jesus malt hier ein sehr vertrautes Bild. Das Bild von einem Bauern, der über das Feld geht. Das war diesen Menschen, seinen Zuhörern allen bekannt. Ein Bauer, der übers Feld geht mit einem Sack voll Getreide und links und rechts die Samenkörner von sich wirft. Damals wurde der Samen zuerst ausgestreut und dann später eingeackert, hatten noch nicht diese tollen Saatmaschinen, die wir heute haben, wo das in einem Arbeitsgang geht. Und wir sehen in diesem Gleichnis vier unterschiedliche Böden, auf die die Samen fallen. Wir haben einmal der Same, der vielleicht an den Rand des Feldes fällt, wenn der Seemann am Rand entlang geht. Und einiges fällt auf diesen Weg, der durch die Felder führt. Und der Weg ist hart, der ist niedergetrampelt. Der Same wird dort nicht eingeackert auf dem Weg. Und er kann auch nicht in den Boden eindringen. Und wenn wir uns das bildlich vorstellen, dieses Bild, dann können wir fast sehen, wie die Vögel kommen, die sich über die Samen hermachen und die Samen wegpicken. Und vielleicht am anderen Feldrand ist vielleicht so ein leichter Anstieg hin zu so einem felsigen Gelände. Und das Erdreich, das den felsigen Untergrund bedeckt, ist dünn, ist durch Erosion sehr dünn geworden. Und wenn die Sonne da drauf scheint, dann erwärmt sich durch den Felsengrund, erwärmt sich dieser Boden, dieses dünne Erdreich auf dem felsigen Untergrund, erwärmt sich schneller und bleibt länger warm, speichert die Wärme länger als auf dem normalen Boden. Und deswegen geht der Same dort schneller auf als auf dem normalen Ackerboden. Aber das Problem ist, der Same kann keine tiefen Wurzeln treiben, weil der Fels darunter ist. Und deswegen kann er nicht genug Wasser aufnehmen. Und dann, wenn die Sonne aufgeht, verdorren diese Sprösslinge und werden von der Sonne versenkt. Anderes fiel unter die Dornen. Ja, da ist guter Boden, aber Dornen oder Unkraut wachsen dort. Und wenn die Sprösslinge austreiben, dann treibt auch das Unkraut aus. Und wir alle wissen, dass Unkraut schneller wächst als alles andere. Und das Unkraut überwuchert diesen sprossenden Samen, sodass der zu wenig Licht hat. Und es wird überwuchert und erstickt. Und dann der vierte Boden. Anderes, hoffentlich das meiste, fällt auf das gute Feld, das frei ist von Unkraut und frei ist von Dornen. Und es geht auf und wächst zu guten und gesunden und starken Weizenähren. Und es ist fruchtbar. Bringt eine gute Ernte. Seht in diesem Gleichnis, es ist derselbe Seemann, der den Samen sät. Es ist dasselbe Saatgut, was ausgesät wird. Aber der Unterschied ist in den Böden. Und das bestimmt die Fruchtbarkeit des Samens. Vertrautes Bild, was Jesus hier verwendet. Ich glaube auch uns halbwegs vertraut. In Vers 9 sagt Jesus, wer Ohren hat, der höre. Wer hat alle Ohren? Alle. Jesus hier sagt, er sagt, Leute, hört gut zu und versteht das, was ich euch sage. Es ist wichtig. Lasst es nicht bei einem Ohr reingehen und beim anderen Ohr wieder rausgehen, was ich euch sage. Sondern wer Ohren hat, der höre. Hör mir wirklich zu und verstehe das, was ich sage. Vers 10. Und die Jünger traten herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet, mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden, und mit den Ohren haben sie schwer gehört, und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit den Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Im Kapitel 9, im Vers 35, haben wir gelesen, da heißt es, und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Markus Kapitel 1, Vers 15. Jesus sprach dort, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat das Evangelium des Reiches gepredigt. Was ist das Evangelium des Reiches? Dass er der Messias ist, der von Gott verheißene Retter ist. Dass er Gott selbst ist, der Mensch geworden ist, um sein Volk zu erlösen. Und dass in ihm diese ganzen Prophetien und Bilder im Alten Testament erfüllt sind. Wir denken an die ganzen Opfer im Alten Testament und die Feste und diese ganzen religiösen Zeremonien. Er, Jesus, er ist das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Dieses ganze Bild von dem Passahlamm ist in ihm erfüllt. Jesus ist der Hohepriester, der für uns eintritt. Jesus ist unser Sabbat, in dem wir ruhen können von unseren Werken. Wir können in seinem Werk ruhen. Jesus ist der Erlöser, in dem dieses Bild vom Löser im Alten Testament erfüllt ist. Wer Dienstag vor 2 Wochen, glaube ich, da war, weiß, worum es hier geht. Haben das durchgenommen im 3. Mose. Und so weiter. All diese Bilder sind in Jesus erfüllt. Er ist der Messias, der verheißene Retter. Und er wird für die Sünden des Volkes, für unsere Sünden auch bezahlen. Und wenn du das annimmst, kannst du Vergebung haben und an Gottes Reich teilhaben. Das heißt, du kannst unter seiner Herrschaft leben und teilhaben an den Segnungen seiner Untergebenen. Und die ganzen Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, die haben ihn bestätigt als den Messias, als den Retter. Jesus hat das Evangelium vom Reich gepredigt. Er hat gesagt, es ist Zeit, die Zeit ist da, euer Retter ist hier. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Kehrt um von euren Abwegen. Unterwerft euch der Herrschaft des Königs. Und nehmt mich im Glauben an. Letzte Woche haben wir gelesen, Jesus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, ist gegen mich. Jesus hat sehr radikale Ansprüche gestellt und hat die Menschen zu einer Entscheidung aufgefordert und zur Hingabe an ihm und zur Nachfolge von ihm. Und die Reaktionen der Menschen waren unterschiedlich darauf. Es gab die, die ihn abgelehnt haben und ihn gelästert haben, die ungläubig waren und ihr Herz verhärtet haben. Und dann auf der anderen Seite gab es seine Jünger, die ihn angenommen haben als ihren Messias und Erlöser und die offen waren für ihn und die ihm nachgefolgt sind. Und Jesus sagt zu denen, zu den Seinen, sagt in Vers 11, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Die waren nicht in der Verfassung, es zu erkennen. Ihnen hat diese Offenheit der Jünger gefehlt, die haben Jesus abgelehnt, die haben ihr Herz verhärtet. Jesus hatte sie gewarnt im Kapitel 12 vor dieser Lästerung des Geistes. Der Heilige Geist, der sie überführt und sie auf Jesus hinweisen will und sie lehnen das beständig ab. Sie sind unsensibel geworden für die Worte Jesu und für geistliche Dinge. Sie waren nicht gewillt zu hören. Das geht ganz klar heraus, wenn wir diese Prophetie von Jesaja lesen. Das Problem war, dass das Herz des Volkes dick geworden ist. So wie man eine dicke Haut bekommt. Und mit den Ohren sind sie schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie verschlossen. Sie haben sich Jesus gegenüber verschlossen. Das war das Problem. Sie waren nicht gewillt zu hören. Und deswegen konnten sie nicht verstehen. Deswegen konnten sie nicht erkennen. Jesus sagt, wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat, genommen werden. Wer Jesus angenommen hat, der ist auch in der Verfassung, die Geheimnisse seines Reiches zu empfangen und zu verstehen. Und Jesu Jünger, sie konnten diese alttestamentlichen Prophetien und Bilder verstehen. Sie konnten sehen, wie in Jesus die Schrift, die sie hatten, erfüllt war. Und für die hat alles immer mehr Sinn gemacht, je länger sie mit Jesus gegangen sind. Und sie haben immer mehr Verständnis von geistlichen Dingen bekommen. Aber auf der anderen Seite, die Jesus abgelehnt haben, die waren unfähig, geistliche Dinge zu verstehen über Gottes Reich. Und sie verlieren immer mehr Verständnis von der Offenbarung, die sie schon haben. Die haben diesen ganzen Sinn verfehlt von Gottes Offenbarung im Alten Testament. Wir haben das gesehen. Immer mehr Gesetzlichkeit, immer mehr in menschliche Traditionen verstrickt. Jesus musste sie zurechtweisen und ihre Lehren korrigieren. Wir haben das ganz deutlich gesehen in dieser Auseinandersetzung um den Sabbat im Kapitel 12. Also zwei Gruppen, die ihr Herz Jesus öffnen, die sehen mehr und mehr, erkennen mehr und mehr, aber auf der anderen Seite die ihr Herz verhärten, werden blinder und blinder, je länger sie das tun. Wir müssen nach dem handeln, was wir verstanden haben. Wenn der Heilige Geist dich überführt, dann musst du reagieren darauf. Ich glaube, wir können auch hier die Liebe Jesu sehen und seine Barmherzigkeit. Er streckt sich noch einmal nach diesen Rebellischen aus. Und er spricht jetzt so einfach zu ihnen, wie er nur kann. Er spricht jetzt in Bildern zu ihnen. In Geschichten, die sogar Kinder erzählen können. Er blättert sozusagen im Bilderbuch mit ihnen. Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Das Problem ist, dass die hören wollen, nicht hören wollen, die werden auch nicht hören. Die in Rebellion verharren. Die geistlich offen sind und geistlich sensibel sind, die werden die Gleichnisse verstehen und die werden durch die Gleichnisse größere Erkenntnis gewinnen. Aber die so hart sind und so abgestumpft sind, dass sie nicht mal mehr diese bildlichen Vergleiche verstehen, die Jesus hier gibt, die gehen eigentlich die Geheimnisse des Reiches auch nichts an. Wird Jesus seine Perlen nicht vor die Schweine werfen, wie er mal gesagt hat. Wenn du nicht auf das reagierst, was du verstehst und was du erkennst, warum soll Jesus dich tiefer führen? Vers 16, sagt Jesus weiter, glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und eure Augen, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr angeschaut und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Diese ganzen Propheten, die haben über den Messias prophezeit und viele haben das gehört und sie haben sich gewünscht, ihn zu sehen und ihn hören zu können. Und die Prophetien zu verstehen. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seht mich und ihr hört mich und ihr könnt verstehen. Und Leute, wie gesegnet wir sind, dass wir hören können und sehen können und verstehen können. Wie alles Sinn macht, wie alles, die ganze Bibel zusammenläuft in Jesus und in seinem Erlösungswerk für uns. Es macht plötzlich alles Sinn für uns in Jesus. Jesus wird jetzt das Gleichnis seinen Jüngern erklären. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann, Vers 18. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Der Sämann ist Jesus, der das Evangelium verkündigt. Und für uns heute kann der Sämann jeder sein, der uns das Evangelium erzählt. Und für die wir Jesus kennen, wir sind berufen, solche Seemänner und Seefrauen zu sein. Lukas 8, Vers 11 sagt uns, dass der Same das Wort Gottes ist. Im Besonderen hier im Kontext das Wort vom Evangelium, aber ich denke für uns, wir können das auch verallgemeinern, allgemein das Wort Gottes. Der Boden ist unser Herz. Und wir werden Herzen hier sehen in verschiedenen Zuständen. Zuerst hier der harte Boden, der niedergetrampelte Weg, das sind die harten Herzen. Die Herzen von denen, die sich Jesus gegenüber verhärten, die Unglaube in ihrem Herzen haben, Rebellion gegen Gott, die keine Überführung von Sünde mehr haben und gleichgültig sind geistlichen Dingen gegenüber. Menschen, die vielleicht in der Gemeinde sitzen, aber mit ihren Gedanken ganz woanders sind. Vielleicht hat sie irgendjemand überredet, mitzukommen. Wollen eigentlich gar nichts wissen. Die sind nicht offen für Jesus. Die haben Mauern aufgebaut und die Tür ihres Herzens verschlossen für ihn. Und das Wort dringt nicht ein. Es berührt sie nicht. Sie nehmen das Wort nicht auf. Und dann nimmt Satan das Wort weg, so wie die Vögel den Samen von dem Weg weggestohlen haben und aufgepickt haben. Und das Wort hat keinen Effekt, bringt keine Frucht in ihrem Leben. Jesus sagt hier, sie hören und sie verstehen nicht. Es ist wichtig, mit welcher Einstellung wir das Wort hören. Weil unsere Einstellung wird bestimmen, ob wir es verstehen oder nicht. Vers 20. Wo aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Drangsal entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Lukas 8 fügt der Liste von Drangsal und Verfolgungen noch das Wort Versuchungen zu. Bild hier von Menschen, die das Wort, das Evangelium aufnehmen, aber es ist nur eine emotionale Reaktion. Eine echte Bekehrung beinhaltet unsere Emotionen, aber auch unseren Verstand und vor allem auch unseren Willen. Aber hier sehen wir eine emotionale Reaktion. Vielleicht erzählt der Prediger irgend so eine herzerweichende Geschichte. Ich weiß nicht, von Kind, das im Sterben liegt und den Papa fragt, werde ich dich im Himmel sehen? Und dann macht er den Aufruf, ist alles traurig, alle sind berührt und dann macht er den Aufruf, wer will Jesus sein Leben geben? Und lassen sie heben die Hand, beten ein Übergabegebet. Aber es ist nur so eine emotionale Sache. Und sie hängen eine Zeit lang mit den Christen rum, aber sobald dann Anfeindungen kommen wegen Jesus oder die Nachfolge von Jesus Opfer verlangt und was kostet oder Versuchungen kommen, sind sie weg. Erinnert mich an ein paar von diesen Mädels, die ganz zu Beginn hier in der Gemeinde waren. So begeistert waren und und dann in Zeiten der Versuchung die nichtchristlichen Freunde und die Partyszene und plötzlich waren sie weg. Einfach weg. Steiniger Untergrund, keine Wurzeln. Das Bild hier von Schönwetterchristen oder besser Schönwetter-Namenschristen sollten wir wahrscheinlich sagen, sind Konsumenten. Für die ist das Christentum cool, solange ich mich gut fühle, solange ich was bekomme. Aber wenn dann das Wort Gottes was sagt gegen ihren Lebensstil, dann sind sie weg. Haben keine geistlichen Wurzeln, kein Fundament. Sie sind Hörer des Wortes, aber keine Täter des Wortes. Sie haben anscheinend einen tollen Beginn, aber dann fallen sie auch sehr schnell wieder von Jesus ab. Das ist eine oberflächliche, eine rein emotionale Reaktion auf das Evangelium. Und das Wort Gottes fällt hier nicht auf guten Boden. Vers 22. Wo aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es bringt keine Frucht. Es ist guter Boden. Die Saat geht auf, aber das Problem sind die Dornen und das Unkraut. Und es wächst schneller und überwuchert diese Sprösslinge, die bildlich für unser geistliches Leben stehen. Und auch dieser Mensch bringt keine Frucht. Und Jesus sagt uns, die Dornen oder das Unkraut, das sind die Sorgen dieser Welt oder Reichtum. Lukas sagt noch die Vergnügungen des Lebens. Bild hier von Menschen, die von Gott berührt sind, aber ihr Leben ist nicht auf geistliche Dinge ausgerichtet. Nicht ausgerichtet auf die Beziehung mit Jesus, sondern auf die Welt. Auf materielle Dinge, auf Geld, Karriere, Sicherheiten oder Unterhaltung, Vergnügungen. Und wenn immer wir materialistisch werden, dann beginnen auch unsere Sorgen. Johannes hat uns gewarnt vor einer Ausrichtung auf die Welt. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, schreibt unser Johannes: Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierden des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, aber wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Oder Paulus hat uns geschrieben im 1. Timotheus im Kapitel 6, sagt: Eine Wurzel allen Bösens ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und Geldliebe ist eine Einstellung. Du musst nicht unbedingt viel haben, um Geld zu lieben. Du kannst nichts haben und trotzdem darauf fixiert sein. Auf der anderen Seite gibt es auch solche, die viel haben können, die sehr reich sein können, aber die trotzdem nicht verliebt sind in ihr Geld. Es geht hier nicht darum, wie viel wir haben, sondern um unsere Einstellung dem gegenüber, was wir haben oder was wir haben wollen vielleicht auch nur. Geldliebe, diese Habsucht, das Verlangen nach Dingen, die eigentlich eh nicht befriedigen können. Jesus spricht hier vom Betrug des Reichtums. Diese Vorstellung, wenn du nur reich bist und berühmt bist, dann wirst du zufrieden sein. Und da hätte ich nicht nur das. Wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Ein größeres Auto oder ein größeres Haus oder ein zweites Haus oder den Urlaub oder die Beziehung. Wenn ich das hätte, dann wäre ich glücklich. Das ist betrügerisch. Du arbeitest hart, du investierst alles da rein, verschwendest dein ganzes Leben für diese Dinge und dann bekommst du es und es ist leer. Du sagst, wenn ich nur das hätte. Weißt du, einen neuen Spoiler auf meinem Auto. Oder wenn mein Haus, wenn ich es nur umbauen würde oder was immer, dann wäre ich glücklich. Und dann wieder, wir bekommen es und sind wieder nicht zufrieden. Und es ist ein endloser Prozess. Und Paulus schreibt hier, diese Menschen mit der Geldliebe, die durchbohren sich selbst mit vielen Schmerzen. Ist leer, diese Sachen, die werden nicht befriedigen. Ich habe eine gute Definition von Habsucht gelesen. Habsucht ist, wenn du Geld, das du nicht hast, für etwas ausgibst, was du nicht brauchst, um Menschen zu beeindrucken, die du sowieso nicht magst. Ich mag das. Jesus hat uns gesagt in Matthäus 6, wir haben das durchgenommen. Er hat gesagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ein Stückchen weiter unten sagt er, so seid nur nicht besorgt, indem er sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen. Denn nach diesem allen trachten die Nationen oder die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Diese Dinge der Welt, und das können durchaus auch gute Dinge sein, aber wenn wir da falsch ausgerichtet sind auf materielle Dinge, statt auf ewige Dinge, auf die Welt, statt auf die Ewigkeit, dann können uns diese Dinge von Gott abhalten. Und es ist so einfach, in dieses falsche Denken rein zu geraten. Und wir müssen aufpassen, dass nicht wir verweltlichte und abgelenkte Christen werden, von dem, was wirklich zählt. Leute, das Zeug wird alles verbrennen. Könnt ihr nicht mitnehmen. Aber das, was wir für Jesus tun und unsere Beziehung mit ihm und die Frucht, die wir für ihn bringen, das wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht anfangen, die Dinge, die vergänglich sind, mehr zu lieben als Jesus, der ewig ist. Und dass diese Dinge anfangen, unser Leben zu bestimmen und uns zu versklaven. Denk mal drüber nach, über dieses Bild von den Dornen. Dornen oder Unkraut, das wächst nicht über Nacht. Nicht plötzlich. Genauso ist es mit unseren Herzen. Unsere Herzen erkalten nicht über Nacht. Das ist ein Prozess. Und der größte Feind ist Vernachlässigung. Vernachlässigung. Wir vernachlässigen unsere Beziehung mit Gott und richten unser Herz auf andere Dinge. Und langsam wird das Materielle, das Vergängliche wichtiger als das Ewige und das geistliche Leben. Und plötzlich finden wir keine Zeit mehr für stille Zeit gemeinsam mit Gott und für Gebet oder Bibel lesen oder über geistliche Dinge nachzudenken. Gehen immer seltener in die Gemeinde, pflegen seltener Gemeinschaft mit anderen Christen. Wir interessieren uns immer weniger dafür, bis wir gleichgültig sind für geistliche Dinge und für das Reich Gottes. Eine traurige Sache. Eines der traurigsten Dinge, als ich im Herbst zu Hause war, war ein Treffen mit meinen alten Freunden. So von unserer alten Gemeinschaft, wo ich mich bekehrt habe. Es war so ein Oldie-Treff, ein Männertreff. Von den ganzen Oldies, die von Anfang an dabei waren. Das waren die Leute, wir haben uns zur selben Zeit bekehrt. Und das waren Männer, die feurig waren für den Herrn. Oder damals waren wir noch eher Jugendliche. Aber wir waren feurig für den Herrn. Und viele von denen waren in Leiterschaft, in verschiedenen Diensten. Und dann haben viele von ihnen geheiratet und neue Jobs begonnen und Haus gebaut und. Und die Ausrichtung ihres Lebens ist vom Herrn weg. Ja, und ja, sie glauben noch immer und sie sagen noch immer, ja, ich bin Christ. Aber da ist wenig Frucht oder keine Frucht in ihrem Leben. Aber kein Herz mehr, überhaupt über geistliche Dinge viel zu reden. Kein Herz mehr, das Evangelium weiterzugeben. Keine Begeisterung mehr, das Wort Gottes zu studieren. Kein Eifer mehr, einen Unterschied zu machen für Jesus in dieser Welt. Und sie leben ihr eigenes, ihr durchschnittliches christliches Leben so dahin. So traurig, das war so ein lahmarschiger Haufen von alten Männern. Das sind jetzt alle über 30. Und es war traurig, ich habe mich gefreut, sie zu sehen und es war ein netter Abend. Aber es war traurig. Zu sehen, wo diese Männer, die einst so gebrannt haben für Jesus, wie irgendwie so lauwarm dahin. Und es beginnt mit der Vernachlässigung unseres geistlichen Lebens, unserer Beziehung mit Gott. Wie leicht das passieren kann. Ich meine, wir müssen nicht über andere reden. Wie sieht es bei dir und bei mir aus? Hat in unserem Herzen dieser Prozess schon begonnen? Haben die Dornen schon begonnen, unser geistliches Leben zu überwuchern? Im 5. Mose sagt der Herr zu seinem Volk, er sagt, vergesst mich nicht, wenn ich euch in das verheißene Land hineinführe. Gerade in dieses Land, wo es euch gut geht, wo es euch auch materiell gut geht. Uns geht es allen sehr gut, materiell, im Vergleich zu den restlichen 97% oder was immer der Welt. Aber Jesus, Gott hat damals seinem Volk gesagt, er hat gesagt, darum, wenn du gegessen hast und satt geworden bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, sodass du seine Gebote, seine Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht beobachtest. Dass wenn du nun gegessen hast und satt geworden bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schafe, Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehren, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt hat. Und dass du nicht sagst in deinem Herzen, meine eigene Kraft und meine fleißigen Hände haben mir diesen Reichtum verschafft. Wir leben in einem Land von großem materiellen Überfluss. Wir haben so viele Unterhaltungsangebote, Vergnügungsangebote, dass wir uns gar nicht retten können. Wir werden förmlich bombardiert. Fernsehen und Kino und die Show und Ausgehen und das Zeug und die Aktivität. Und ich glaube, das ist eine der größten Gefahren für uns Christen heute. Nicht, dass diese Dinge schlecht sind, aber wieder auch gute Dinge können uns ablenken. Diese Dinge können eine Konkurrenz werden für Gott in unserem Leben und können uns ablenken und unfruchtbar machen. In Psychology Today, so eine der führenden psychologischen Zeitschriften für die Wissenschaftler, da gab es eine Studie, oder wurde über eine Studie berichtet, wo sie studiert haben, den Einfluss von Geld auf das Leben eines Menschen. Wir sind zu folgender Schlussfolgerung gekommen. Ich zitiere das. Die Menschen, die am meisten auf Geld, oder wir können auch sagen, generell auf materielle Dinge ausgerichtet sind, sind viel weniger wahrscheinlich in eine befriedigende Liebesbeziehung involviert und tendieren dazu, von ständigen Sorgen, Angst und Einsamkeit gequält zu werden. Lass dir nicht von Reichtum und von Vergnügungen und Sorgen deine Liebesbeziehung zu Gott ersticken und dein Leben zerstören und ewige Frucht rauben. Wir wollen fruchtbare Leben leben für Gott. Das bringt uns zum letzten Vers im Vers 23. Wo aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt, und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. In Lukas 8 in der Parallelstelle heißt es im Vers 5, dass in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Wie können wir Frucht bringen in unserem Leben? Indem wir Gottes Wort mit einem redlichen, einem ehrlichen Herzen aufnehmen und es bewahren. Menschen, die das Wort hören und verstehen, haben wir hier gelesen, und ich würde hinzufügen, umsetzen. Die ehrlich sind, ehrliche Hörer sind. Menschen, die beständig sind in ihrer Beziehung mit Gott, die Frucht bringen mit Ausharren. Es gibt keine Instant-Frucht, wie den Instant-Tee oder Kaffee, den wir rein umrühren und passt. Frucht braucht Zeit zu wachsen. Wir müssen Gott Zeit geben für sein Wirken in unserem Herzen. Wir brauchen Geduld, Beständigkeit in unserem geistlichen Leben. Wir können ganz kurz zusammenfassen, die Menschen, die Frucht bringen, sind solche, die ihr Herz, ihr geistliches Leben nicht vernachlässigen. Der Same ist dasselbe. Fruchtbarkeit hängt vom Boden ab, vom Zustand des Herzens. Und fruchtbarer Boden ergibt sich nicht einfach so. Die Bauern wissen das. Jeder, der irgendwie mit Landwirtschaft oder von mir aus mit Weinbau zu tun hat, die wissen das. So ein Feld braucht ständige Aufmerksamkeit. Du musst Unkraut rupfen oder Unkrautvernichter streuen, du musst düngen, du musst ackern. Und auch wir sind die Bauern unseres eigenen Herzens. Wir dürfen uns nicht vernachlässigen. Wir müssen diese Dornen von Materialismus und Habsucht und Selbstsucht rausrupfen und die Steine der Rebellion und Sünde rauswerfen und das Unkraut des Ungehorsams und der Nachlässigkeit und Faulheit aus unserem Leben raus vernichten und diesen harten Boden von Stolz aufbrechen und aufackern. Und wir müssen unser Herz düngen mit dem Dünger von Gottes Wort und im Heiligen Geist, Offenheit und Gebet, Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wir müssen Vogelscheuchen aufstellen gegen die Ablenkungen dieser Welt. Und dann, wenn wir den Boden unseres Herzens pflegen, dann wird der Same von Gottes Wort aufgehen und unser Herz wird mit Gottes Wort, mit diesem Samen kooperieren. Und wir werden Frucht bringen, 100-fach oder 60-fach oder 30-fach. Aber wir werden Frucht bringen. Das normale Verhältnis von Saatgut zu Ernte ist in etwa 1 zu 8. Jesus spricht hier von 100-fach und 60-fach und 30-fach. Wir reden hier von übernatürlicher Frucht. Hebräer 4,12 sagt uns, das Wort Gottes ist lebendig und ist wirksam. Und Jesaja, Kapitel 55, Verse 10 und 11. Dass es wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie den Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe, sagt der Herr. Das Wort ist machtvoll und kräftig. Es wird übernatürliche Frucht bringen, über das Natürliche hinaus in unserem Leben, über unser eigenes Vermögen, wenn unsere Herzen vorbereitet sind und offen sind und fruchtbar sind. Was ist diese Frucht, die wir bringen sollen in unserem Leben? Die Bibel nennt unterschiedliche Früchte. Römer 6, Vers 22, Heiligkeit ist so eine Frucht. Römer 1, Vers 13, Seelen für Gott gewinnen ist eine Frucht in unserem Leben. Galater 5, 22, die Frucht des Geistes, Liebe oder Charakter, der Gott gefällig ist. Römer 15, geben ist eine Frucht. Kolosser 1, 10, gute Werke. Und Hebräer 13, Vers 5, Lobpreis, die Frucht unserer Lippen. Interessant ist auch, wenn wir die Parallelstellen vergleichen im Markus-Evangelium und im Lukas-Evangelium. Hier heißt es, er wird 100-fach und 60-fach und 30-fach Frucht bringen. Bei Markus heißt es umgekehrt, er wird 30-fach und 60-fach und 100-fach. Lukas steht einfach, wird 100-fach Frucht bringen. Wenn wir uns das geistliche Leben von Christen anschauen, manche sind solche, die 100-fach Frucht bringen. Von Anfang an und bis zum Ende. Und dann sehen wir solche, die, so ein bisschen mittelmäßig beginnen, aber die dann, wo es wächst und die, wenn sie die Ziellinie dann letztendlich überschreiten und in die Ewigkeit gehen, die, 100% auf 100% sind. Aber dann gibt es solche, die beginnen stark, aber die lassen mit der Zeit nach und werden entmutigt und abgelenkt und sie bringen immer noch Frucht, aber immer weniger. Es gibt einige gute Fragen, die wir uns stellen können heute Morgen, die wir uns persönlich stellen können, aus diesem Gleichnis heraus. Wie ist die Bodenbeschaffenheit deines Herzens oder meines Herzens heute Morgen? Ist es hart und gleichgültig oder vielleicht oberflächlich und seicht oder ist es abgelenkt und überwuchert von Sorgen und Materialismus? Oder ist unser Herz ein guter Boden, das Frucht bringt für Gott? Und wie ist die Fruchtentwicklung in deinem Leben? Ist sie stark? Ist sie aufsteigend, wachsend oder ist nur am Abbauen? Vielleicht einen letzten Gedanken noch. Wir machen gleich Schluss. Aber im nächsten Gleichnis, was wir sehen, ab Vers 24, dieses Gleichnis vom Unkraut im Acker, da ist der Same, oder sind die Samen die Kinder Gottes. Also wir, die Gott in die Welt sieht oder unter die Menschen sieht. Das ist, was Gott mit uns tut. Gott sieht uns in die Welt. Er sieht uns unter Menschen, die er erreichen will, die er durch uns berühren will. Unsere Familienangehörigen und unsere Freunde und am Arbeitsplatz. Das ist Gottes Methode. So will er sein Reich bauen. Er nimmt uns wie Samenkörner, uns Christen, und er pflanzt uns in die Welt unter Menschen, die ihn nicht kennen. Gott wirkt nicht unabhängig von uns, sondern Gott wirkt in uns und durch uns. Und wie fruchtbar wir in der Welt sind, ob wir einen Unterschied machen für Gott in der Welt, ob er Menschen berühren kann durch uns, das hängt direkt von dem ab, wie unsere Herzen beschaffen sind und was sein Herz in oder sein Wort in unseren Herzen bewirkt. Ob sein Wort auf einen Samen fällt, oder ob wir ein Same sind, der Gottes Wort versteht und dem gehorcht und er erfüllt es mit dem Wort und voll des Geistes. Und ob wir so Samen sind, die Gott sehen, die mit Gott zusammenarbeiten. Und wenn wir das sind, dann werden Menschen in der Welt darauf reagieren. Und Gott wird durch uns die Welt berühren können. Und ein solcher Mensch wird Frucht bringen, wo immer er hingeht. Manchmal 60-fach, manchmal 30-fach, manchmal 100-fach. Aber er wird Frucht bringen. Ich möchte, dass ihr das noch seht, noch stärker, dieses Werk, das wir Gott in unserem Herzen tun lassen. Das hat eine direkte Auswirkung auf die Art und Weise, wie Gott uns gebrauchen kann in der Welt. Unsere persönliche Beziehung mit Gott, unser persönliches geistliches Leben hat eine direkte Auswirkung auf die Menschen, die Gott durch uns berühren will. Welchen Effekt haben wir auf die Menschen um uns? Welchen Effekt haben wir auf unsere Freunde, auf unsere Arbeitskollegen, auf unsere Stadt, auf unser Land? Was passiert, wenn wir als Same Gottes auf die Welt treffen? Werden wir zerstört von der Welt? Werden wir überwuchert von der Welt? Werden wir beeinflusst von der Welt? Oder dringen wir in die Welt ein und beeinflussen sie für Jesus und erreichen Menschen für ihn? Gott will die Welt für uns, durch uns erreichen. Er will sein Reich durch uns bauen. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Herzen offen sind und fruchtbar sind und verfügbar sind für Gott. Und dass unsere persönliche Beziehung mit ihm in Ordnung ist. Nicht nur um unseretwillen, sondern auch um der Menschen willen, die um uns herum leben. Weil Gott will uns gebrauchen. Er will in uns wirken und er will durch uns wirken. Lass uns beten. Lieber Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein Wort an uns. Und Vater, ich bitte dich, dass wir heute Morgen nicht nur Hörer sind, sondern auch Täter sind deines Wortes. Herr, dass wir nicht unser Herz zumachen und verschließen und sagen, soll predigen, was er will, ich gebe der Tür raus, dann ist mir alles wurscht und ich tue, was ich will. Sondern Herr, ich bitte dich, dass wir offen sind heute für dich, fruchtbar sind. Vater, auf die offen sind für die Überführung des Heiligen Geistes. Ich bete, Herr, wenn jemand hier ist, der sich noch nie persönlich für Jesus entschieden hat und sein Werk am Kreuz noch nie persönlich angenommen hat und der Heilige Geist anklopft an die Herzenstür, dass sie aufmachen. Und heute sagen, Jesus, komm rein, ich gebe dir mein Leben. Ich nehme dich an als meinen Erlöser. Ich will auf dich vertrauen. Ich bitte für uns, Herr, wenn der Heilige Geist uns überführt hat, uns gezeigt hat, wo unsere Herzen ein bisschen zu hart sind oder zu oberflächlich sind oder auf die falschen Dinge ausgerichtet sind. Herr, dass wir nicht solche sind, denen das wurscht ist, sondern dass wir solche sind, die beginnen, unseren Acker, den Acker unseres Herzens wieder zu pflügen und zu pflegen und wieder zu wachsen und Frucht zu bringen und dich wirken zu lassen in unserem Leben. Und Gott, wir danken dir für dieses Vorrecht, dass du uns gebrauchen willst als deine Werkzeuge. Was für ein Vorrecht, dass wir mit dir, dem lebendigen Gott, allmächtigen Gott zusammenarbeiten dürfen und dass wir Werkzeuge und Gefäße sein dürfen für dich. Ich bitte dich, fülle uns und stärke uns heute Morgen, wenn wir nach Hause gehen und zurück an den Arbeitsplatz morgen und zurück in die Welt, dass wir Lichter sind, die Menschen zu dir ziehen. Darum bitten wir, Herr, in Jesu Namen. Amen.